Es ist Mittwoch, der 7. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es, sich zu reden? Und wenn eine Frau reden kann, und zwar fundiert, charmant, fachkundig und witzig, dann ist sie es, denn das macht sie seit über 20 Jahren schon in der Hörbar Rust und auch in dem fantastischen Podcast Toast Hawaii. Und sie ist vielleicht der einzige Grund, noch treu seine Beiträge unter anderem an den RBB zu zahlen. Ich sag guten Morgen, Bettina Rust.
Guten Morgen, Micky.
Naja, bis hierhin hat es ja wohl schon mal alles gestimmt, würde ich sagen, ne? Oder?
Wenn man es abkürzen möchte, natürlich.
Na bitte, also, warum das Ganze mittlerweile, also Toast Hawaii, dann auch in Buchform erschienen ist, das klären wir später. Zunächst einmal möchte ich noch allen, die dem Black Friday entgegenhechelten und sich im guten Glauben wähnten, ein unglaubliches Schnäppchen gemacht zu haben, sagen, es gibt eine Datenanalyse und die hat gezeigt, dass ein Drittel der gefragten Produkte tatsächlich teurer waren als kurz zuvor. Und das dürfte wohl auch vor Weihnachten so bleiben. Also das ist das, was viele schon geahnt hatten. Also das vermeintliche Schnäppchen ist auch nur dadurch ein Schnäppchen geworden, weil die Preise vorher drastisch verteuert wurden und dann rechtzeitig wieder. Aber Bettina, sind wir so doof?
Sind wir natürlich nicht. Also ich weiß, dass in vielen Jahren wurde das ja erstmal gehypt und ich hatte das Gefühl, dass in den letzten 2-3 Jahren schon die Kritik an dieser ganzen Aktion ein bisschen gewachsen ist.
Ja.
Und man diese Mechanismen durchschaut hat. Und jetzt gibt es Vergleichsportale, die festgestellt haben, ich glaube bis zu 70% sind manche Artikel wirklich in den Wochen davor konstant so im Preis hochgegangen, um dann so vermeintlich runterzugehen. Also es ist durchschaubar. Es gibt diese Black Week inzwischen. Mhm. Also das wird erweitert, vielleicht irgendwann zum schwarzen Monat. Es würde sich rückblickend anbieten, ja, ganze schwarze Jahre vielleicht mal.
Ich wollte gerade sagen, da hatten wir reichlich von. Da haben wir auch einiges aus dem Ausland importiert, wenn man manchen Quellen glauben darf. Aber ich meine, die Inflation ist da, die Kosten insgesamt sind hoch. Mhm. Da ist man natürlich als Verbraucher, Verbraucherin grundsätzlich schon mal ganz happy, wenn es da irgendwen gibt, so als Silberstreif am Horizont, der sagt, pass mal auf, den Thermomix für wen auch immer, den gibt es hier aber bedeutend günstiger. Und dann stellst du fest, huch, bin verarscht worden.
Ja, es ist so, ich habe das neulich zu unserem gemeinsamen Freund Andreas Loffi schon mal gesagt, mit dem ich gesprochen habe in seinem Podcast. Das erinnert mich ein bisschen an den Sushi-Laden bei mir um die Ecke. Mhm. Also ich habe es in einem anderen Kontext genannt, aber wenn ich es jetzt so höre, es gibt einen Sushi-Laden bei mir, da steht auf der Scheibe Happy Hour von 11 bis 23 Uhr.
Ah ja.
Also wo man so denkt, oh wow, dann werde ich am besten innerhalb dieser Zeit kommen und Sushi essen. Da kostet es ja echt nur die Hälfte. Das ist ja ein super Angebot.
Eine gute Vorstellung, dass die ganzen Besoffenen dann halt einfach entweder vor 11, wenn sie aus dem Club kommen, oder nach 23 Uhr Sushi essen gehen.
Der Laden macht, so, glaube ich, erst um 12 Uhr auf und ich glaube, er macht um 22.30 Uhr auch zu.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz ein Jahr im Amt, der Kanzler, der regieren muss. Das ist ein Kommentar von Jasper von Altenbockum in der FAZ. Ein Jahr Scholz fühlt sich an wie 10 Jahre Merkel. Nicht, weil sich das Jahr so lange hingezogen hätte, sondern weil sich in diesem Jahr die Welt so schnell drehte, wie in den 10 vorangegangenen Jahren nicht. Das Wort des Kanzlers von der Zeitenwende wird diese Koalition überdauern. Hätte die Ampelkoalition gewusst, was auf sie zukommt, der Koalitionsvertrag hätte sicher diesen Titel getragen. Ja, das kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen. Das Ganze ist ja dann auch vor genau einem Jahr angetreten als Fortschrittskoalition. Und jetzt muss man feststellen, die Welt schreitet strammen Schrittes voran. Mhm. Und die Koalition muss gucken, dass sie da hinterherkommt mit diesem Fortschritt des Weltenlaufs. Und wo genau befindet sich da Kanzler Scholz, ist die Frage.
Von der ich nicht weiß, ob ich sie angemessen beantworten kann.
Scholz, wie gefällt er dir? Mal so zu fragen. Wie kommt er dir vor?
Was mir gut gefällt, ist, dass er nicht so ein klassischer Poser ist. Ich glaube, so jemanden wie Friedrich Merz in so einer Situation könnte ich jetzt, glaube ich, nicht ertragen. Das könnte ich nicht ertragen.
Ja.
Natürlich gibt es dieses, was macht eigentlich, wo steckt eigentlich Scholz und so weiter. Ja. Ich habe ihn in einigen Situationen, fand ich diese, man mag es jetzt labeln als hanseatische Zurückhaltung, das ist mir alles ein bisschen zu kitschig, aber er hat sich ja beispielsweise in puncto Iran, ich nehme jetzt nur ein Beispiel raus, eigentlich recht mutig und undiplomatisch, in dem Fall sympathisch verhalten, indem er gesagt hat, das ist ein Regime, warum ihr schießt auf eure eigenen Leute? Das ist ja eigentlich eine Sache, die Politiker so nicht machen, wenn sie in so einer Position sind. Ne?
Für ihn auch ungewöhnlich, wie weit er sich davor gewagt hat. Ja.
Und das hat mir gefallen. Mhm. Ich bin nun sowieso, wie du weißt, keine politische Expertin, aber wenn ich mir die Regierungsmannschaft anschaue, bin ich so unzufrieden nicht. Mhm. Das liegt nicht nur, aber natürlich auch daran, dass eine Krise die andere jagt.
Ja.
Und das sind alles so Sachen, die wirklich schon einzeln betrachtet nicht ohne sind. Hinzu kommt, dass wir so weitwund sind, so dünnhäutig. Wir sind, ich würde gerne sagen, Post-Covid. Wir sind nicht mal Post-Covid. Wir sind im Jahr 3 nach Covid, mit Covid, in Covid.
Ja.
Haben uns da so eine gewisse Muskulatur oder vielleicht auch so eine Hornhaut an der einen Seite angewöhnt, auf der anderen Seite eben auch so eine Dünnhäutigkeit gekriegt. Die Leute sind müde, unmotiviert, ein bisschen aggressiver vielleicht. So kommt es mir zumindest
Sicherheit.
Und dann sehe ich aber, und das tue ich mit unverminderter Freude dann doch, das ein oder andere Mal die Repräsentantinnen und Repräsentanten unserer Regierung, die das, finde ich, gut wuppen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht so ein kleiner Staat sind wie Island oder Schweiz oder auch nicht die Schweden. Mhm. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, mit 10 Millionen Leuten, sondern wir sind ein Riesenland.
Ja, genau.
Das zu navigieren, ich bin nicht unzufrieden mit dieser Bilanz, wirklich.
Mhm. Ja, also Lars Klingbeil hat dieser Ampelkoalition ja eine 3+ gegeben. Gut, als SPD-Parteivorsitzender ist man da auch immer mal ein gnädiger Vertrauenslehrer. Aber selbst die kritischsten Beobachter haben sich diesem Urteil sogar angeschlossen. Das habe ich also auch von Leuten gehört, die jetzt nicht dazu neigen, der Regierung positive Zeugnisse auszustellen. In Sachen Kommunikation würde ich sagen, geht es eher in Richtung 4-. Aber was die eigentliche Leistung angeht, würde ich dem auch zustimmen. Denn anknüpfend an das, was du gesagt hast, ist es ja auch so, die Herausforderungen sind unglaublich, die sind immens, die sind möglicherweise die größten seit, weiß ich nicht, Ende des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Und eingedenk dieser Umstände finde ich auch, dass da gut gearbeitet wird. Was mir bei Olaf Scholz wirklich gut gefällt, muss ich sagen, im Laufe der Zeit, diese extrem große Resilienz und Resistenz, was das Außen angeht, was auf ihn eindringt. Also sowohl Umfragewerte als auch die Blitzumfrage Twitter, die natürlich immer versucht, irgendeinen Druck auszuüben oder eine besonders heftige Reaktion auf Entscheidungen, die gefällt wurden oder noch nicht gefällt wurden oder bitte zu fällen sind. Und da jemand zu haben, der halt eben auch fest ist in seinem Urteil, unabhängig von dem, was von außen auf ihn eindringt, das finde ich, ist grundsätzlich wirklich das, was als Führungsstärke im Allgemeinen ausgegeben wird. Denn bei Angela Merkel war es ja häufig so, sie hat ja bekanntermaßen sehr nach Umfragen regiert. Und bei Scholz scheint mir das jetzt in diesem ersten Jahr weniger der Fall zu sein. Also ich unterstelle ihm jetzt einfach mal, er hat ein Mehr an Informationen, als du und ich das haben und möglicherweise manchmal auch einen Plan. Und wenn das so ist, dann lässt er sich auch nicht davon abbringen, weil Zehntausende bei Twitter oder sonst wo schreiben, Scholz macht dies und Scholz macht das. Das finde ich, das hat durchaus was von Charakterfestigkeit und das imponiert mir zunächst einmal. Ob ich mit allen Entscheidungen glücklich bin, das sei mal dahingestellt. Aber das Wesen an sich finde ich erst einmal gut.
Kann man stur oder unbeirrbar nennen, je nachdem, wenn das positiv oder neutral ist. Also ich glaube, wenn er ein Schnacker wäre und sich dann so wenig beeindrucken ließe, würde uns das etwas unangenehmer aufstoßen. Die Frage ist ja auch, was erwarten wir denn eigentlich? Mhm. Welche Art von Politikerin und Politiker erwarten wir? Ich habe so das Gefühl, wir sind so Bewerter geworden, so die Bewertungsrepublik Deutschland, die wir ständig, also wenn die Leute mit dem gleichen Engagement, indem sie in Kommentarspalten ihre Expertise abgeben, die nicht selten auch so hassverzerrt ist und so neunmal klug und so wahnsinnig unfreundlich, um mit so einem altmodischen Wort um die Ecke zu kommen, wenn diese Energie mal verballert werden würde, keine Ahnung. Engagement jedweder Art, Zivilcourage hier oder da. Keine Ahnung, es wäre vielleicht eine angenehmere Stimmung im Land schon, die ja oft sehr als sehr negativ attestiert wird.
Das hat mich überrascht.
Maskenpflicht im Bus und Bahn fällt weg. Kritik von Lauterbach, das berichtet der Bayerische Rundfunk. Als eines der ersten Bundesländer schafft Bayern die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab. Das Kabinett beschloss, dass ab dem Wochenende im Nahverkehr das Tragen der Maske nur noch empfohlen wird. Von Bundesminister Lauterbach kommt Kritik. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass Kritik von Lauterbach kommt, wenn die Maskenpflicht fällt. Trotzdem muss ich sagen, ein bisschen überrascht hat es mich dann schon, dass Markus Söder, schauen Sie, Marcin, dem Vorsicht, dass der das jetzt als einer der ersten zusammen mit Sachsen-Anhalt entschieden hat. Es wird aber auch nochmal ganz klar gemacht, also der Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU hat gesagt, naja, es handelt sich ja hierbei nicht um ein Maskenverbot. Na, das ist ja klasse. Also da, Dankeschön. Es bleibt ja jetzt erstmal bis auf Weiteres, dass im Fernverkehr bei Bussen und Bahnen, also da hat der Bund bis Anfang April eine FFP2-Maskenpflicht gesetzlich vorgeschrieben. Aber es wird natürlich immer seltsamer, wenn es dann halt in einzelnen Bundesländern dann nicht mehr im ÖPNV ist. Dann wird es natürlich immer bekloppter, weil in Flugzeugen muss man es jetzt auch nicht mehr machen. Und dann kommt jetzt das gute alte Wort Flickenteppich zurück. Wann kommt das Brennglas? Wann kommt der Instrumentenkasten zurück? Der gute alte Corona-Sound, Betty.
Das mit den Flugzeugen, das hat mich am meisten amüsiert, möchte ich fast sagen. Weil in Bussen und Bahnen, ja, Fernverkehr, aber nicht im Flugzeug. Und ich habe überlegt, warum denn eigentlich nicht? Man könnte es ja bei innerdeutschen Flügen dann zumindest, weil bei Langstreckenflügen würde es dann sagen, ihr sprecht, Herr Kapitän, wir überfliegen jetzt Österreich und wir würden Sie bitten, jetzt die Maske wieder aufzusetzen für eine halbe Stunde, dann sind wir in... So kann es natürlich nicht gehen.
Ja.
Also insofern, also dieses Maskenthema ist auch so voller Widersprüche und das hat mich, auch als es mit Corona losging, hat mich dieses Thema schon immer genervt, weil da auch die absoluten Gegner und Leugner, um jetzt ein starkes Wort zu nehmen, weil es so schwer fiel, viele der Maßnahmen, zu denen eben auch das Tragen von Masken hier ja, dort nicht gehörte, das wird ja ähnlich gegangen sein, da merkte man, dass das Ganze schon teilweise sehr absurde Züge hatte. Man musste dann immer noch versuchen, das Ganze als doch, das ist, die wissen schon, die werden schon wissen, warum und so weiter.
Naja.
Wie siehst du es denn? Hast du das Gefühl, das ist der richtige Schritt jetzt?
Nee, halte ich nicht. Also ich muss zugeben, ich war ja auch im europäischen Ausland, ich war in Amsterdam und in London, da gibt's überhaupt gar keine Verpflichtung mehr zu gar nichts. Das habe ich als angenehm empfunden und habe dann natürlich dann stumpf, wie ich bin, auch sofort mich darauf eingelassen, habe natürlich nichts mehr an Maßnahmen unternommen, bin aber hierzulande damit vollkommen einverstanden, wenn es hier noch im ÖPNV oder im Fernverkehr, den ich ja häufig nutze, Masken getragen werden. Das ist ja immer noch so das mildeste Mittel und bezieht sich ja in diesem Zusammenhang auf das Transportwesen und betrifft ja Leute, die sich in diese Situation ja anders als zum Beispiel im Kino oder im Fußballstadion ja dann doch tendenziell ja unfreiwillig in diese Situation mit vielen fremden Leuten begeben. Und da würde ich, gerade weil wir ja jetzt im Winter sind und wir natürlich auch andere Viren haben, sei es Erkältung oder RSV oder so, würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, das jetzt erstmal noch beizubehalten, weil es eigentlich keine Notwendigkeit gibt, auf dieses sehr, sehr milde Mittel auch noch zu verzichten. Ich glaube, da gehen wir einen Schritt zu weit. Ich verstehe, dass das vielen Leuten unangenehm ist, aber wir reden hier über Unannehmlichkeiten und nicht Folter. Und ich finde es Quatsch. Ich glaube, Markus Söder versucht auch an dieser Stelle wieder langsam schon mal in Richtung Landtagswahl voranzugehen und da sich jetzt als den Freigeist zu präsentieren, denn das ist ja völlig klar, dass seine schlechten Umfragewerte auch darauf zurückgehen, dass er natürlich einen relativ harten und rigiden Corona-Kurs gefahren hat und diese Leute möchte er jetzt natürlich mittel- bis langfristig wieder einfangen. Karl Lauterbach hat übrigens sich auch öffentlich beschwert, denn Armin Laschet, die Älteren werden sich erinnern, der hatte geschrieben, Respekt für die bayerische Staatsregierung zu dieser Kurskorrektur. Das hat er bei Twitter geschrieben. Und dann schrieb Karl Lauterbach, also nein, was verdient daran Respekt? Also Bayern setzt sich über die Empfehlung des RKI und das mit Bayern beschlossene Infektionsschutzgesetz hinweg. Also nein, Kliniken sind voll. Und da hat er natürlich recht, stimmt. Und die Kinder finden keine Hilfe dort. Das ist ja gerade auch ein Riesenproblem. Und da kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man sich dieser doch wirklich, ich sag's nochmal, milden Maßnahme verschließt und völlig unnötigerweise automatisch dafür sorgt, dass die Infektionen, ich will jetzt gar nicht sagen, in die Höhe schießen, aber es sind halt mehr. Und du denkst dir, das kann man sich doch ersparen in dieser Situation. Es ist ja auch gelernt und dann kannst du immer noch im Mai oder früher im April, März sagen, so Freunde, jetzt haben wir es wirklich langsam hinter uns, dann lassen wir es jetzt mal und machen es wie im Rest Europas. Aber gut, vielleicht ist das auch schon meine urdeutsche Obrigkeitshörigkeit, ich weiß es nicht. Ich finde es unnötig.
Die Isolation soll ja auch offenbar, also ich weiß nicht, wie du es damit hältst, das finde ich bedenklich. Wenn man jetzt also sagt, jemand, der ganz klar auch Covid-positiv ist, der sollte schon zusehen, dass er sich ein paar Tage isoliert, so es denn möglich ist. Um nicht
bei einer Grippe ja auch empfehlen. Ne? Also das war ja etwas, was man eigentlich auch über Corona jetzt auch gelernt hat, dass es keine Heldentat ist, wenn man sich mit Grippe oder Erkältung oder natürlich auch Corona zur Arbeit schleppt, um dann möglicherweise 3-4 andere anzustecken. Also das ist ja eigentlich auch Unsinn. Also das, was zu Beginn von Corona virologisch richtig war, muss jetzt nicht gleich der Alarmismus der frühen Monate sein. Manche Dinge sind auch nach 2 Jahren oder 3 Jahren immer noch richtig, hat aber möglicherweise auch damit zu tun, nicht nur, dass man merkt, dass es politisch auch immer mehr erwünscht ist, das so zu lockern, sondern dass wahrscheinlich auch einfach die Leute dem Arbeitsmarkt fehlen. Also wir sind ja auf allen Ebenen personell super dünn besetzt und man stellt sich dann wahrscheinlich vor, dass man sagt, naja, wenn jetzt der Ingo und die Sonja jetzt wieder zur Arbeit kommen, obwohl sie seit 3 Tagen Corona-positiv sind, dann arbeiten die hier, dass die aber möglicherweise 4 andere anstecken, die dann auch noch ausfallen, das will man dann womöglich dann vielleicht auch mal in dem Moment nicht unbedingt ganz so intensiv mitdenken. Aber gut, du, wir werden es sehen. Ich bin kein Alarmist, aber so ein paar Dinge sind ja trotzdem immer noch richtig. Aber du, warten wir es mal einfach mal ab. Ne? Wir sind ja in einem Job, wir müssen ja oft nicht in so ein Büro kommen. Ich meine, ich habe ja auch schon unter Corona-Bedingungen hier aufgenommen. Ich habe nicht einen Tag gefehlt. Ich war schwer krank. Ich hatte Corona. Ich habe gehustet. Ich hatte 39 Fieber. Und das hat sogar gestimmt. Ich war nicht einen Tag krank. Ich habe nicht eine Folge ausfallen lassen. Wird's mir gedankt? Hä? Podcastpreis, nix. So.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Kommentar zum Bierhof aus. Jetzt wackelt auch Flick. DFB-Bosse schwer unter Druck. Das schreibt der Kölner Express. Das WM-Debakel hat eine erste Konsequenz. Oliver Bierhof muss gehen. Ein Nachfolger wird gesucht. Die nächste Entscheidung ist die über Hansi Flick. Ja, Oliver Bierhof hat das Handtuch geworfen nach 18 Jahren als Geschäftsführer. Ne? Und jetzt ist es wohl so, dass Hansi Flick, unser Nationaltrainer, gesagt hat, naja, also wenn Bierhof weg ist, da weiß ich jetzt also nicht mehr so ganz genau, ob das hier noch das Richtige für mich ist. So, da ist jetzt die Frage, wie reagiert der DFB? Entweder sagen die, um Gottes Willen, Hansi, du bist doch erst seit kurzer Zeit hier, bitte bleib. Oder sie sagen, naja, wenn du meinst, dann geh halt, Klammer auf, vielleicht kriegen wir Jürgen Klopp für die EM 2024. Der wäre ja eh der
kriegen
Bessere,
sie ja nicht.
Klammer zu.
Mhm.
Also wahrscheinlich nicht. Hm. Auf der anderen Seite, das haben wir ja bei unserem Fußball-Podcast Fußball MML ja auch schon durchdekliniert, bei Klopp und in Liverpool läuft es jetzt gerade nur so halbgeil. Das kann also auch ganz schnell manchmal gehen, dass er am Ende der Saison frei wäre. Und Jürgen Klopp ist sicherlich keiner, der jetzt langfristig Bock hat, da jetzt über die nächsten 5 bis 10 Jahre Nationaltrainer zu sein. Du bist ja dann auch ein besserer Frühstücksdirektor. Aber andererseits, wenn man ihm jetzt das Projekt EM 2024 auf dem Silbertablett präsentiert und sagt, pass mal auf, das geht ja jetzt dann letzten Endes ja auch nur, naja, 1,5 Jahre. Und nach dem Turnier kannst du wieder als Trainer sonst wo arbeiten. Oh, weiß man nicht, ne? Also, ich will es nicht ausschließen.
Pass auf, was ich jetzt mache.
Ja.
Ich spiele den Ball elegant oder hoffentlich elegant und höflich zurück. Mhm. Denn wie du als mein Freund und ein guter Moderator weißt und spürst, bin ich in diesem Thema nicht besonders beschlagen. Aber ich frage dich jetzt mal, was wurde von Hansi Flick erwartet? Also hat er ja jetzt nicht so super performt, das ist klar, ne? So. Weil letztendlich ist jetzt die Frage, ob er auch gehen soll oder ob er verlängern soll, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, verlängern ist jetzt gerade gar nicht die Rede, sondern es ist erstmal nur die Frage, ob jetzt Flick bleiben darf, weil er hat ja dieses Turnier als Trainer nun zu verantworten und das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Und das Problem bei diesem Turnier, das findet ja auf vielen Ebenen statt. Also Flick hat ein gewisses Spielermaterial, wie man so schön sagt, und das hat er dann auf dem Platz so und so eingesetzt und das war auch nicht immer gewinnbringend, wie wir festgestellt haben, und glücklich. Auf der anderen Seite, und das fällt natürlich in den Verantwortungsbereich von Bierhoff, hätte man natürlich im Laufe der Jahre auch Strukturen schaffen müssen, die Flick wiederum andere Spieler noch hervorgebracht hätten, die er dann zum Beispiel auf den Außenpositionen in der Verteidigung oder im Sturm hätte einsetzen können. So, auf diesen beiden Ebenen spielt sich das Ganze ja ab.
Also, wenn ich das dann richtig verstanden habe, sind zwei Positionen vakant. Mhm. Also auf jeden Fall die von Bierhoff und möglicherweise die von Flick. Und die könnten dann wünschenswerterweise von Klopp und möglicherweise von Sommer erfüllt werden.
Genau. Der Sommer fand ich ganz lustig in dem Kommentar vom Kölner Express, weil es geht natürlich um diverse Leute, die jetzt den Geschäftsführerposten da von Bierhoff übernehmen könnten. Und dann steht es hier, zudem muss die Außendarstellung der DFB-Elf grundlegend verändert werden. Sommer wäre jemand, der nach innen die richtigen, unbequemen Fragen stellen kann. Er kann die Rolle des nervenden Quälgeistes übernehmen. Allerdings braucht das frühere Flaggschiff Nationalmannschaft vor dem Heimturnier auch eine positive Ausstrahlung. Die kann nicht Sommer herstellen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Warum kann er das nicht? Gib mir da mal ein bisschen Insiderwissen. Ich habe keine Ahnung.
Der Kölner Express, das ist ja auch also in der Stadt Köln, da ist ja alles gute Laune. Und wir wollen ein bisschen feiern, wollen ein bisschen Spaß haben hier. Unsere Nationalmannschaft, die Jungs. Das ist hier unser Köln. Und dann hast du einen wie Sommer, der Grandler, der Nörgler.
Der liest immer Schopenhauer und hat schlechte Laune,
ja,
oder was?
Einfach schlechte Laune und dann will man da noch nicht. Man will ja so ein bisschen so diese Sommermärchen, Klatsch, Klinsi, Atmosphäre, alle strahlen. Und dazwischen hast du dann halt einen, der immer so guckt, als würden in der Paella am Buffet die Schrimps schon fehlen. Und das ist halt einfach irgendwie, das will man ja nicht. Ne? Und da muss natürlich dann mehr so. Also man will schon einen, also einen Mahner und Warner und einen, der auch so sagt, nein. Aber andererseits willst du natürlich auch einen, der so sagt, so jetzt machen wir mal hier so ein bisschen so ein Hauch Silbereisen muss da auch schon mit drin sein.
Wenn du dir was wünschen könntest, wenn du dir eine Kombination wünschen könntest, wen würdest du rausziehen aus seinem möglicherweise bisherigen Posten?
Na, ich würde mich natürlich immer als BVB-Fan für Klopp entscheiden, aber so wird es vermutlich nicht kommen und deswegen... Ach ey, komm. Eine Sache noch, das finde ich noch interessant. Es gibt angeblich soll Katar den Rasen grün färben. Es gibt wohl seltsame Flecken auf den Trikots, zum Beispiel der englischen Nationalspieler, die natürlich auch mal auf dem Rasen rumgerutscht sind. Und man kennt das ja klar, das gibt grüne Flecken auf dem Trikot. Diese Flecken sind allerdings besonders ungewöhnlich. Das hat auch die britische Daily Mail berichtet. Und es steht der Verdacht nahe, dass der Rasen grün gefärbt wird. Die sogenannte Augusta-Methode bei einem der bekanntesten Golfturniere des Masters im Augusta National Golf Club benutzen die Greenkeeper demnach Farbe, um diverse Flecken zu verbergen. Betty, du weißt, ich bin in einem Alter, wo man auch versucht, halt einfach unschöne Stellen irgendwie zu übertünchen.
Schade, dass du also sagst. So, das wäre mein einziger Beitrag gewesen. Also, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, es gibt auch Sprühhaar. Ja. Falls es das war, worauf du angespielt hast.
Ja, ja, absolut, absolut. Aber du siehst natürlich auch, ich sehe ja auch aus wie ein Rauhaardackel. Also, da ist ja offensichtlich ja jetzt nicht nachgetönt worden. Ne? So, das ist ja was, bei mir ist es ja dieses, also Salz und Pfeffer, aber dann doch lieber das als jetzt so schlechtes Curry, sagen wir mal beispielsweise. Ne?
So. Also ihr Männer altert doch sowieso wie guter Wein.
Das hast du toll gesagt, also da freue ich mich sehr.
Diese Spray-Nummer, ich meine, wenn sie nicht, wenn sie beim Waschen wieder rausgeht und nicht giftig ist, warum denn nicht?
Also Katar bekennt Farbe, es ist halt nur wie so häufig die falsche.
Schön gesagt.
Und ist das auch Greenwashing schon? Muss man ja fragen heutzutage.
Gucken mal, wer da spricht.
Beziehungsweise nicht mehr. Kurt Krömer hat aufgehört mit Che Krömer. Ich zitiere den Weser-Kurier. Kurt Krömer über Che Krömer aus. Mein Körper hat dieses Format abgestoßen. Ein Tag nachdem das Aus von Che Krömer bekannt wurde, hat sich der Gastgeber der konfrontativen Gesprächsshow zu den Gründen geäußert. Die Sendung habe ihm zuletzt nur noch schlechte Laune bereitet, sagte Krömer zugleich. Wunderte er sich über das Aufgebot der Arschgeigen, das unbedingt in seine Sendung wollte. Ich habe zufälligerweise dieses kleine Insta-Live, das Insta-Video von Kurt Kurt Krömer gesehen gestern. Da hat er ja nochmal Stellung bezogen zu der etwas abrupten Beendigung seiner Show beim RBB. Das war übrigens nie das, was wir uns eigentlich gewünscht haben vom RBB. Also dass, wenn wir haben gesagt, ja, da sollen bitte Leute gehen, aber eigentlich jetzt nicht die wenigen guten Leute im Programm. Aber so ist es. Ich habe die letzten zwei Folgen von Schick Krömer mit Julian Reichelt und Faisal Kawusi gesehen und ich war nicht begeistert. Das Problem, was ich mit diesen Sendungen hatte, war, der Erkenntnisgewinn war halt einfach gleich null. Mhm. Und jetzt, wenn man die Aussagen von Krömer gehört hat, der halt sagte, dass er halt einfach keinen Bock hatte, dass er schon mit schlechter Laune hingegangen ist, zum Sender gegangen mit schlechter Laune, die Redaktionssitzung abgesessen mit schlechter Laune. Also das hat man wirklich auch gesehen. Und das ist ja nicht das, wie wir Fernsehschaffenden, wie wir uns Fernsehen wünschen, oder? Ich weiß nicht, hast du es gesehen, hast du es geguckt, weißt du?
Nein,
wovon ich überhaupt rede?
Ja, ja.
Betty, weißt du in diesem Falle, wovon ich überhaupt rede?
Weißt du überhaupt, wovon ich rede? Ja, das war die letzte Sendung mit Faisal Kawusi. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Idee für Schick Krömer aus der vorherigen Show entstanden ist, wo er ja eigentlich immer ziemlich konfrontativ ist, ne? Oder war.
Ja.
Wo man sich immer sagte, wieso kommen die Leute denn dahin? Weil eigentlich wissen sie, dass sie richtig einen abkriegen, ne?
Ja.
Und insofern fand ich diese ursprüngliche Idee, sich Leuten sehr offensiv zu stellen auf diese Art, Leuten, die stark polarisieren und die vielleicht auch ganz objektiv gesehen für 90 von 100 Leuten einfach Arschlöcher sind, kann er auf seine Art, das war irgendwie ganz interessant, halt so nicht vordergründig journalistisch, mit dieser komischen Haltung, die man auch schwer zurückattackieren konnte,
genau.
Ne? War halt kurz.
Ja, und das Konfrontative hat ja auch durchaus seinen Charme, weil es sich ja doch absetzt von den weitläufig bekannten Interviewformaten, in denen die Gäste in der Regel charmiert werden und man meistens ja auch nur die Standardfragen und Antworten bekommt. Und wenn da mal einer den Leuten da gegenüber sitzt und sagt, pass mal auf, was war das denn für eine Scheiße und was soll das denn hier? Das hat ja durchaus erst einmal etwas Erfrischendes, würde man ja sagen.
Auch, ja, hat es. Jetzt ist natürlich die Frage, ist ein bisschen küchenpsychologisch jetzt, aber Kurt ist ja auch ein sensibler Typ. Also Menschen, die mit Humor arbeiten, sind oft sehr zart beseitet. Und man muss ihn nicht persönlich kennen, um seine Vorgeschichte zu kennen. Wir wissen von dem Buch über Depressionen, wir wissen von der ausgezeichneten Episode mit Thorsten Sträter, der übrigens am Sonntag Gast in der Hörbarust sein wird.
Oh, ja, wie toll. Sehr schön.
Aufgezeichnet, das ist sehr schön geworden. Also jemand, Kurt ist schon jemand, der schon ein paar Blessuren mit sich rumschleppt und empfindsam ist. Ja, der kann gut austeilen und dann erwartet man auch immer, dass der gut einstecken kann, aber ich kann mir vorstellen, dass das so eine negative Energie ist, die auch aus der Vorbereitung resultiert. Und du weißt, da kommt jetzt jemand und du willst diesem jemand, du kannst ihn ja nicht zu Wort kommen lassen und plötzlich entdeckst du möglicherweise, dass es gerade zwei Möglichkeiten gibt. Entweder machst du dich selbst gerade zum Arschloch, weil du blöde, fiese, doofe Pipi-Kaka-Fragen stellst oder aber du stellst Fragen, die dem Gegenüber die Möglichkeit geben, plötzlich Empathie aufkommen zu lassen und zu sagen, naja, okay, das war jetzt aber eine okaye Antwort, ey, so schlimm ist die aber gar nicht, die Frauke Petry.
Ja, ja. Nee, ich fand das einfach unglücklich, weil wenn du da Gäste sitzen hast, die also mindestens auf der Oberfläche totale Arschgeigen sind und du begegnest ihnen aber auch wirklich nur, dass sie totale Arschgeigen sind und hast im Grunde genommen nichts anderes zu tun, als sie nur eine halbe Stunde durchzubeleidigen. Ich finde, du erfährst nichts Neues als Zuschauer, als Zuschauerin. Und das ist so ein bisschen Twitter-TV, weißt du? Du kriegst natürlich den Applaus von den Leuten, die Scheiße finden, die sagen, jetzt hast du denen mal eine halbe Stunde. Also es ist im Grunde genommen, als würdest du einen Twitter-Feed vorlesen, weil du weißt, dann eine halbe Stunde hörst du halt wirklich nur, was der für ein, also hörst du 50 Shades of Arschloch, wo du immer wieder jede Beleidigung nochmal in einer anderen Variation hörst. Ich finde, ein gutes Interview, selbst mit Leuten, die man nicht mag, zeichnet sich ja dadurch aus, dass du versuchst, ihnen irgendwie empathisch zu begegnen und dich trotzdem einzufühlen, um dann aber auch die Motivation dieser Leute zu erfahren, wenn du dich, und jetzt wird es natürlich richtig wild, für die Leute überhaupt interessierst. Wenn du aber gar keinen Bock auf die Leute hast und sagst, ich will die gar nicht kennenlernen, ich will auch gar nicht wissen, was sie umtreibt und eigentlich habe ich auch, und das war ja dann letzten Endes ja, deswegen hat er ja auch aufgehört, es war ja erkennbar, dass er auch keine Lust mehr drauf hatte. Was übrigens menschlich völlig nachvollziehbar ist, aber es ist natürlich eine Zeitverschwendung für den Moderator und auch für die Zuschauerschaft. Mit Ausnahme von den paar, die sich halt so twitteresk daran ergötzen, dass ein Feindbild halt einfach eine halbe Stunde durchbeleidigt wird. Aber du erfährst leider nichts über die Motivation der Leute, die da eingeladen sind. Und ich bin mir relativ sicher, es gibt durchaus interessante biografische Eckpunkte, sowohl bei Julian Reichelt und natürlich auch bei Faisal Kawusi, von dem ich gerne gewusst hätte, wenn du doch eigentlich dich für einen netten Typen hältst und für einen empathischen Menschen und für ein Vorbild auch für afghanische Menschen in Deutschland, warum hast du immer wieder diese Ausfallerscheinung und wieso entschuldigst du dich öffentlich für einen miserablen Gag, nur um bei der nächsten Gelegenheit wieder einen ähnlichen Gag zu machen, der wieder dieselbe Mechanik bedient. Aber das kannst du aus einer Empathie heraus ja durchaus machen, dass du erstmal zu jemandem das Gefühl gibst, pass mal auf, ich halte dich nicht rundweg für ein totales Arschloch, sondern ich möchte wirklich genuin wissen, warum machst du das? Und warum nimmst du dich so wahr, wie du dich wahrnimmst? Und warum nehmen dich so viele Leute anders wahr? Versuch mir mal diese Lücke zu erklären. Warum ist das so? Und das wollte aber Krömer offenkundig nicht mehr leisten. Und deshalb ist es natürlich auch gut und richtig, dass diese Sendung vorbei ist. Jetzt mal was anderes. Du bist ja nun die vermutlich versierteste Talkerin. Und das nicht nur beim RBB. In welchen Situationen musstest du dich denn schon zusammenreißen, wenn du das Gefühl hattest, da ist jetzt ein totales Arschloch? Und wie hast du den Schalter da umgelegt, aus einem möglicherweise sich abzeichnenden miesen Gespräch noch ein gutes zu machen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Gespräche, die ich als sehr schwierig und eher unangenehm empfand, möglicherweise für die Hörerinnen und Hörer ganz spannend waren.
Ja, ich erinnere mich.
Naja, das ist natürlich, wenn du da drin sitzt in so einer Situation, kann das sehr anstrengend sein. Mhm. Ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn ich das Gefühl habe, dass die Temperatur so sinkt im Raum.
Mhm. Ja.
Und dann kann man wieder wärmer werden, weil man sich anstrengt, weil man richtig arbeiten muss, um den anderen zumindest auf so eine Wippe zurückzuholen, dass man sich gegenseitig so ein bisschen bewegt. Ansonsten muss ich sagen, dass ich es versuche zu vermeiden, mit Menschen zu sprechen, die mir unsympathisch sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber feige. Mhm. Aber die Formate, die ich bearbeite als Moderatorin, haben so eine, setzen im Grunde so eine Harmonie und so eine Empathie und so eine Freude aneinander voraus. Und da wäre es komisch, mit jemandem zu sprechen, der jetzt richtig scheiße ist.
Ja. Welchen von den beiden würdest du lieber zu Toast Hawaii einladen? Faisal Kawusi oder Julian Reichelt?
Kanye West.
Oh Gott. Oh Gott. Ja, Kanye West hätte momentan wahrscheinlich auch einiges zu dem Thema zu sagen.
Nee, ich hatte schon mal so eine ähnliche Begegnung wie den Herrn Kawusi. Auch daran wirst du dich erinnern. Ich möchte aber seinen Namen nicht nennen.
Ich erinnere mich daran. Also wir sagen so viel, auch Komiker, Problemkomiker, würde ich jetzt mal sagen. Ja, absolut.
Und ich habe gemerkt, dass ich aber auch so für so Gefechte und Gemetzel nicht das richtige Rüstzeug habe. Ich habe ja kein investigatives Format, sondern es soll wirklich unterhaltsam sein. Und wenn ich mit sehr viel Glück wurde mir von einigen Seiten bescheinigt, dass ich zumindest nicht untergegangen bin bei dieser Sache, jemand so ein bisschen sein Spiel mit mir trieb. Aber dann in der Lage zu sein, jemanden wirklich, und da sind wir dann nochmal ganz kurz bei Kurt, jemanden dann auch wirklich auf so eine freundlich objektive Art zu enttarnen vielleicht.
Ja.
Das ist schon wirklich eine große Kunst, finde ich.
Total.
Und das können bestimmt nicht viele Menschen.
Welches Demaskierungselement wohnt dem Gespräch über Essen inne? Denn Toast Hawaii ist ja ein Format, in dem es vordergründig ums Essen geht, aber ja doch auch viel mehr. Durch welches Gericht haben sich Gäste von dir bereits entzaubert?
Das ist lieb, dass du diesen Bogen mit mir gehst.
Naja, wir reden ja gerade über Gespräche, das liegt ja nahe, ne?
Ja, also was mich wirklich rührt und berührt immer wieder, also eigentlich in beiden Formaten, also auch in der Hörbar, ist, dass die Erinnerung gerade in Kombination, wenn es um Eltern geht, wenn es um Gerüche oder Geschmäcker geht, diese Sachen sind oft eingeschlossen wie so kleine Insekten in Bernstein offenbar, die in dem Moment kurz freigelegt werden und mal einmal kurz durch den Raum surren dürfen, bevor sie sich dann wieder zur Ruhe begeben und diesen Momenten beiwohnen zu dürfen. Wenn ich als das Gegenüber meiner befragten Gäste plötzlich sehe, dass sich da ein bisschen viel Wasser im Auge sammelt. Wenn du siehst, dass diese Antwort jetzt gerade dazu führt, dass jemand sich durch seine Erinnerung, Fritz Karl habe ich jetzt aufgenommen, der kommt am Samstag. Mhm. Nicht, weil ich jetzt unbedingt Werbung machen möchte oder muss, aber Fritz Karl ist ein ganz toller Schauspieler, die meisten von Ihnen und euch werden ihn kennen. Er ist
super
ganz toll.
Typ, habe ihn auch kennengelernt.
Der ist so lustig. Ich hatte den schon in 2 oder 3 Interviews und man muss wirklich auf Tränen lachen mit dem. Ist Österreicher, ist schnell, ist lustig, ist selbstironisch. Und in dem Moment aber, ich frage ihn danach, ob es ein Lebensmittel gibt, irgendeine Art von Essen, das er mit seinem Vater in Verbindung bringen würde. Mhm. Und plötzlich passiert das. Also der Vater lebt auch noch, ja, der ist nicht tot.
Ja.
Aber plötzlich passiert das, dass er langsamer spricht und erzählt von diesen Momenten, wenn sein Vater, der in der Gastronomie gearbeitet hat, der oft ein abwesender Vater war, weil er viel gearbeitet hat, wenn er sich morgens um 3:30 eine Scheibe Brot geschmiert hat und in der Küche saß und einen Tee dazu gemacht hat und dann hat er ihn manchmal wach gemacht, seinen Sohn, und dann sind sie zusammen angeln gegangen. Und dieser kleine Moment, der besteht im Grunde, so wie Fritz ihn erzählt, wie er ihn natürlich sehr schön erzählt, in 4 Sätzen oder so. Und sofort hat man, also habe auch ich ein Bild vor Augen, wie ich mir das vorstelle. Und ich sehe, was das mit Fritz macht. Mhm. Unsere Erinnerungen, wie so kleine Tattoos in unserem Inneren darauf warten, mal kurz wieder hochgeholt zu werden.
Ja.
Das sind die Momente. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob ich auf eine Frage von dir geantwortet habe damit.
Das macht nichts. Und genau solche Momente sind dann in dem Buch festgehalten. Mhm. Solche durchaus ja literarischen Momente, die man ja, ich meine, wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu und man muss ja nicht nur beim Black Friday Elektrogeräte kaufen. Also da sind ja durchaus auch literarische Begebenheiten, die da zusammengefasst sind.
Ach,
muss ja gar nicht widersprechen. Wieso? Aber ist doch so, oder nicht?
Also literarisch würde ich es wahrscheinlich nicht nennen. Da fließt noch mehr Blut durch. Es ist irgendwie ein bisschen, literarisch ist ein sehr feines Wort. Es ist auf jeden Fall so nachvollziehbar. Also dieses Buch heißt Das Essen meines Lebens. Und es sind 11 Interviews und 11 Rezepte von den jeweiligen Gästen, von Olli Schulz über Iris Berben, Anke Engelke, Barbara Schöneberger. Also sehr, sehr unterschiedliche Leute. Und die haben ja auch so Essens-Selfies geschickt. Und
aber Markus Söder ist nicht dabei, ja? Weil wir von Essens-Selfies gesprochen haben.
Markus Söder ist diesmal nicht dabei. Du bist ja auch noch nicht gekommen.
Stimmt.
Also du konntest dich bis jetzt immer ganz gut davonstehlen. Aber es ist eine schöne Mischung. Und wenn wir durch Apokalypse und Filterkaffee für jedes verkaufte Buch, wir gehen nochmal zum Black Friday zurück. Micky, du kriegst 20% für jedes verkaufte Buch, das jetzt über diesen, wählen Sie jetzt die Nummer.
Geht's in dem Buch auch um Tiernahrung?
Nee, doch, es geht einmal um Tiernahrung. Guido Maria Kretschmer erzählt, dass er eine Eismaschine hat seit geraumer Zeit und dass er seinen, der hat so Barsoi-Windhunde.
Ja.
Die sind so groß wie Hochhäuser.
Ja.
Die sind so ganz schmal und ganz, ganz groß.
Das haben meistens Frauen auf Sylt, diese Hunde. So,
ja,
aber
und vielleicht auch so
russische
Oligarchenwitwen, die durch Paris flanieren.
Das Einzige, was geblieben ist, ist der Hund. Der Alte ist aus dem Fenster gefallen, ganz unglücklich, aber die Hunde sind noch da. Naja, so, und die hat also Guido Maria Kretschmer.
Mhm. Und der gibt seinen Hunden auch Eis. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für den Erwerb dieses Buches spricht, aber auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Geschichten auf. Können Sie sich sehr schön der grimmige oder gespielt grimmige Henry Hübchen, der so tut, als ob er mit Essen gar nichts am Hut hat, und in jedem Satz aber merkt man, ach, der hat totale Lust dazu. Der hat einfach Lust, so ein bisschen den grimmigen, lustigen Mann zu spielen.
Ja, Schauspieler lassen sich ja auch gerne lange bitten. Und was da alles passiert und was mit dem Essen geschieht, das lesen Sie jetzt bitte nach, denn dieses Buch ist seit ein paar Tagen erhältlich und es sei Ihnen an dieser Stelle wärmstens ans Herz gelegt. Ich für meinen Teil muss jetzt allerdings schon bald wieder aufstehen, denn ich muss meiner Tochter Frühstück für die Schule machen. Sonst wird sie sich nämlich nicht wie Fritz Karl an ihren Vater positiv verändern, sondern einfach nur sagen, dieses dämliche Arschloch hat andauernd gepodcastet, aber ich bin hungrig zur Schule gegangen. Das möchte ich dann jetzt wirklich vermeiden. Deshalb die Post von Wagner an Oliver Bierhoff, die reiche ich nach am Freitag. Und bei dir, Betty, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das war sehr schön. Ist es immer. Und natürlich komme ich zu Toast Hawaii. Aber du weißt ja, ich bin ja Multijobber. Du bist meine Kronzeugin, dass ich nun wirklich nicht andauernd in jeden Podcast renne, weil ich irgendwie zu wenig Sendezeit habe, sondern es manchmal wirklich auch einfach schwer ist.
Nein, aber was ich dir heute gesagt habe, dass ich auf einer Sprachnachricht von dir Malen gähnen gehört habe. Das hat mich wahnsinnig gefreut, ja. Weil du ja, ich habe dich ja nach wie vor im Verdacht, dass du irgendeine so Mischung aus 3D-Drucker und Hologramm bist, denn ja. diese Matrix, in der du da herumschwirrst und liest und guckst und hörst und das Ganze dann wie ein Alchemist unter die Leute bringst. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich weiß nicht, wie du es schaffst und ob du überhaupt schläfst, aber angeblich tust du es ja.
Ja, doch, mach ich.
Ich sehe da Kabel aus deinem Rücken kommen, die du jetzt gleich wahrscheinlich in die Steckdose steckst. Ich glaube,
das sind keine Kabel, das sind Fäden. Ich muss gleich zurück wieder an den Steuerstand von meiner Marionettenspielerin Niki Hassania, die da meine Fäden zieht. Nicht verwechseln. Bitte, vielen Dank. Mach's gut und wir hören uns bei Toast Hawaii.
Bald, wir hören uns bald. Ich höre dich schon eher. Tschüss, Niki.
Ciao, ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.